ARD Sounds.
Die Tiere, die wir halten in der Landwirtschaft, die halten wir aus einem bestimmten Grund. Das sind Tiere, die wir nicht zum Kuscheln halten, sondern es sind Tiere, die gehalten werden, um als Nahrungsmittel letztendlich dann nachher irgendwann dienen zu können. Und selbstverständlich ist es so, dass diese Tiere dann auch bestmöglich gehalten werden müssen in dem Lebenszeitraum, in dem sie uns anvertraut sind. Keine Frage.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Moritz.
Was für eine Schweinerei, sagen die einen. Die anderen sagen Schweinelecker. Es geht um Schweinehaltung. Heute hier bei 63 Hektar. Kein anderes Land in der EU, mal abgesehen von Spanien, produziert mehr Schweinefleisch als Deutschland. 21,5 Millionen Schweine im Jahr sind das. Und das geht oft nur, und jetzt sage ich das gefährliche Wort, das geht oft nur mit Massentierhaltung. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie viele Tiere sind denn in Massentierhaltung? Ab wann ist es das? Ab wann ist es das nicht? Wie geht's den Tieren? Warum bedeutet ein kleiner Stall nicht automatisch glücklichere Tiere? Das klären wir heute mal oder versuchen es zumindest hier bei 63 Hektar, dem Podcast für alle, die aus der Landwirtschaft kommen und was über die Branche hören wollen, aber auch für alle, die nichts, so gar nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, die sich vielleicht einfach nur Fleisch kaufen wollen und wissen wollen, wo kommt es her und kann ich das guten Gewissens tun? Ich bin Andreas Kuhlage, ich bin Radiomoderator und Verbraucher und komme aus der Stadt.
Und ich bin Maja Moritz und ich bin Landwirtin hier im Podcast, aber keine Schweinebäuerin. Deswegen war es mir ganz wichtig, für diese Folge jemanden einzuladen, der Schweinebauer ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass du es schon jetzt geschafft hast, dass alle Leute wach sind, weil das Wort Massentierhaltung schon ordentlich Feuer reinwirft in die Folge.
Darüber reden wir gleich, aber erstmal gibt's eine ganz besondere Tradition hier bei 63 Hektar. Liebe Hektis, ihr kennt das, wenn ihr neu dabei seid. Das ist jetzt etwas, wo Maja versucht, mich immer ein bisschen auf die Probe zu stellen hier.
Majas Landwort.
Kuhlage. Und für dich habe ich das Wort mitgebracht, abschleppen. Und ich kann jetzt schon mal so viel verraten. Es ist nicht der Moment, wo ein Auto stehen bleibt und dieserjenige dann abgeschleppt wird.
Ich habe keine Ahnung, was das mit Landwirtschaft zu tun hat. Abschleppen ist ein gängiger Begriff aus der Paarungsanbahnung von Großstädtern. Meistens ist es eher einseitig, jemand schleppt jemand anders ab, nimmt ihn mit nach Hause und am nächsten Tag fragt man sich, oh mein Gott, was habe ich da wieder gemacht? Aber darum geht es nicht. Ist es etwas Abschleppen auf die Landwirtschaft übertragen? Ist es so, wir sind bei Schweinehaltung, Schweinevermehrung, Schweine züchten, könnte es bedeuten, dass Abschleppen heißt...
Warte, wir sind nicht bei der Schweinehaltung jetzt bei dem Wort, sondern wir sind zumindest in der Jahreszeit. Das passt gerade sehr gut dazu, was Landwirte da draußen machen.
Ach so.
Und das könntest du auch bei einem Schweinebauern finden, dass der sagt, dass der dieses Wort verwendet.
Abschleppen. Also pass auf, ich versuche es mal logisch. Abschleppen hat was mit einem technischen Gerät zu tun. Es ist ein Trecker, der hat irgendwas hinten dran. Der schleppt damit über den Acker und macht...
Also Logik steht hier.
Gut, ne? Sollte ich häufiger machen, ne? Also ich glaube, es hat was mit dem Acker zu tun. Ein Trecker fährt mit irgendeinem Gerät hinten, das er hinterher schleppt. Und dabei wird was mit dem Boden gemacht, was dem Boden sehr gut tut und sehr wichtig ist. Und das nennt man Abschleppen.
Das ist schon mal sehr nah dran, würde ich sagen. Mhm. Ein Trecker fährt mit einer Wiesenschleppe über eine Wiese. Und du kannst dir ein Gerät vorstellen, was so netzartig ist mit so kleinen Krallen, so über die Wiese einmal geschoben wird. Und warum macht das der Landwirt?
Ich habe keine Ahnung.
Einmal, also auf dieser Wiese, liegt vielleicht Kot. Das wird gleichmäßig verteilt. Dann wird die Grasnarbe gelüftet. Das führt dazu, dass also noch mehr Gras nachwachsen kann. Und auch alle Maulwurfshügel, die da so sind, die werden auch einmal gerade geschoben. Warum, glaubst du, stört sich ein Landwirt über Maulwurfshügel?
Ich kann nicht jetzt oute ich mich mal als Golfspieler, ich kann dir sagen, worüber sich ein Golfspieler beim Maulwurfshügeln sehr ärgert. Aber ein Landwirt, ich weiß nicht, ich glaube, der Maulwurf ist eigentlich gut für den Boden, aber die Hügel sind doof. Vielleicht stolpern Kühe darüber, die Tiere brechen sich die Beine, wenn sie über Maulwurfshügel stolpern. Ist es vielleicht das?
Nee, also diese Maulwurfshügel, wenn am Ende diese Wiese gemäht wird, dann könnte es ja sein, daraus machen wir Silage, also Futter letztendlich, dass zu viel Erde in diese Silage ist. Und das würde die Futterqualität mindern. Und beim Kot ist es eben so, Tiere meiden Flächen, wo schon viel Kot ist. Diese sogenannten Gallstellen hatten wir auch schon als Landwort.
Natürlich, weiß ich doch.
Und deswegen ist es besser, wenn wir es verteilen. Außerdem, wie gesagt, wächst dann auch noch mehr Gras.
Das nennt man Abschleppen.
Also quasi, wir machen die Wiese wieder fit nach dem Winter.
Wieder was gelernt. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier bei
63 So sieht's aus und wir können direkt weitermachen. Und zwar springen wir jetzt rein in dieses schwierige Thema, was du so schwierig anmoderiert hast.
Findest du?
Ja.
Ich mache es jetzt noch schwieriger. Die sind schlau. Sie sind reinlich, sie sind sehr sozial. Wir alle lieben Schweine irgendwie. Ne? Wir finden ein Schweinchen namens Beb süß, wir essen Spanferkel, wir finden Fotos von Schweinen auf Stroh toll, aber wir lassen sie auf Spaltenböden stehen. Wir wollen, dass Schweinen gut geht, aber es soll nichts kosten. Willkommen in der widersprüchlichen Welt der Verbraucher, wenn es um Schweine geht. Das ist doch
so,
ne?
Um das ein bisschen noch mit Zahlen zu belegen. Wir in Deutschland essen aktuell ca. 51 Kilogramm Fleisch. Und davon 27 Kilogramm pro Jahr Schweinefleisch. Also mehr als die Hälfte ist Schweinefleisch, was wir zu uns nehmen. Und damit so das beliebteste Fleisch immer noch in Deutschland, was gegessen wird.
Ist das mehr geworden oder ist es weniger geworden in den letzten Jahren?
Es ist weniger geworden. Wenn man mal auf 1990 schaut, haben wir noch 40 Kilogramm Schweinefleisch gegessen und übrigens auch 100 Kilogramm Fleisch. Also grundsätzlich essen wir aktuell schon weniger Fleisch.
Okay, also das mit dem Fleischkonsum geht runter.
Und das belegen auch die Zahlen, wenn wir auf die Betriebe schauen. 2010 gab es noch circa 60.000 schweinehaltende Betriebe. Und jetzt die neuesten Zahlen aus dem Jahr 2024 sind nur noch 17.900 Betriebe. Und das zeigt uns, wie schlecht es der Branche geht.
Nicht unbedingt. Kann ja auch einfach sein, dass die Betriebe größer geworden sind.
Das stimmt, aber dennoch haben die über 75% der Betriebe komplett aufgehört. Aber ja, die Betriebe, die es gibt, die haben aufgestockt, also halten jetzt über 1000 Tiere.
Und das bringt uns zur Frage, ist das dann schon Massentierhaltung? Es gibt eine ganz interessante Studie, die mal gemacht wurde. Da gucke ich mal selber nach, damit ich die finde und nichts Verkehrtes sage. Ein Wissenschaftlerteam von der Uni Göttingen hat vor einigen Jahren mal Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt, was sie unter Massentierhaltung verstehen. So, für 90% aller Befragten beginnt Massentierhaltung ab circa 1000 Schweinen. So, es gibt keine offizielle Definition. Es gibt niemanden beim Bund, irgendwie so ein Beauftragter für Massentierhaltung, der immer wieder festlegt, ab jetzt ist es Massentierhaltung, jetzt nicht. Es ist nicht offiziell festgelegt, aber Verbraucher sagen, offenbar ab einer bestimmten Zahl ist es so viel. Da können wir gleich mal unseren Gast fragen, ob es für ihn quasi, ob seine Anzahl von Schweinen auf seinem Hof diesen Begriff erfüllt. Wir begrüßen Jörn Ehlers. Er ist Schweinehalter in Kirchlinteln in Niedersachsen und, das will ich an dieser Stelle auch dazu sagen, er engagiert sich im Landesbauernverband. Ist das richtig?
Also der Verband selber, der heißt Landvolk hier bei uns in Niedersachsen. Bauernverband ist es auf Bundesebene, aber sonst ist alles soweit richtig, ja.
Wie viele Tiere sind dann bei dir auf dem Hof?
Also bei mir auf dem Hof halte ich 2000 Schweine aktuell und also unter der Definition bin ich absolut ein Massentierhalter. Also dass
dir das Wort so eben aus dem Mund rutscht, so das überrascht mich jetzt wirklich. Ich hätte gedacht, dass du gerade jemand bist, der vorsichtig ist.
Ja, man kann es vielleicht nicht sehen. Also meine Nackenhaare, die gehen schon so ein bisschen hoch gerade bei dem Begriff, denn das ist leider so etwas, finde ich, wo wir in der Gesellschaft, aber auch in der Landwirtschaft immer mal wieder zu tun haben mit kurzen, prägnanten Schlagworten, wo bei vielen Leuten dann gleich das Kopfkino losgeht, was man darunter verstehen mag. Also du hast ja eben schon angesprochen, Spaltenboden und solche Dinge, Bilder, die man damit verbindet. Und wenn ich das jetzt als Landwirt dir erklären möchte und da so ein bisschen die Hintergründe beleuchten möchte, dann brauchen wir mindestens 2 oder 3 Podcast-Folgen sehr viel Zeit, um da dann halt tiefer einzusteigen.
Aber darf ich hier mal einmal ganz kurz reinschlittern, ohne dass ich jetzt 2, 3 Podcast-Folgen brauche? Ich glaube, eine Aussage möchte ich dazu unbedingt loswerden. Man kann auch ein Tier schlecht halten. Man kann auch einen Hund an Baum binden, an der Kette, kein Trinken anbieten und nicht zu futtern geben. Und das ist noch lange keine Massentierhaltung und schon geht es dem Tier schlecht. Also es kommt meistens auf das Engagement, Management von dem Landwirt, von dem Besitzer des Betriebes drauf an, wie gut es dem Tier geht und nicht die Tierzahl, die
absolut
dafür ausschlaggebend ist.
Das ist ja auch eine Frage, die ich eingangs schon gestellt habe. Geht es Tieren in kleineren Betrieben automatisch besser? Ich glaube, die Antwort können wir jetzt schon beantworten, weil wir hatten das Thema ja auch in vorherigen Podcast-Folgen. Die Antwort lautet, nein, nicht unbedingt. Also große Betriebe bedeuten nicht zwangsläufig, dass es den Tieren dort schlechter geht. Aber der Reihe nach. Wir wollen dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Jörn, erzähl uns ein bisschen was über deinen Betrieb. Wie lange gibt's den? Was zeichnet den aus? Welche Haltungsstufen hast du da?
Also unseren Betrieb, den gibt es wie viele andere in Niedersachsen schon seit mehreren hundert Jahren, wo auch unsere Familie den Betrieb bewirtschaftet und wir auch unsere Vorfahren kennen. Es ist ein typischer Familienbetrieb, der über die Jahre sich immer weiterentwickelt hat, auch gewachsen ist und sich auch immer wieder verändert und den neuen Gegebenheiten anpassen muss. Also mein Vater hat beispielsweise noch Milchkühe gehalten, Ende der 70er Jahre damit aufgehört, ist dann in die Schweinehaltung eingestiegen. Ich habe das dann mit meiner Frau, mit meiner Familie dann fortgeführt, ein bisschen weiterentwickelt. Wir sind dann halt auch irgendwann eingestiegen in höhere Haltungsstufen. Also es gibt ja mehrere Haltungsformen, Haltungsstufen in der Schweinehaltung und auch in anderen Tierhaltungen. Wir halten aktuell etwa 1500 Tiere in Haltungsstufe 2, Initiative Tierwohl, wo wir den Tieren mehr Platz geben, anderes Beschäftigungsmaterial. Es gibt ein engmaschigeres Kontrollsystem für uns als Betriebe dort. Und wir halten seit einigen Jahren auch 450 Tiere in Haltungsstufe 4, sogenannte Strohschweine, wo wir auch nach anfänglichen Schwierigkeiten eine Vermarktung gefunden haben, die in der Lage und bereit ist, uns den entsprechenden Preis dafür zu bezahlen. Und das war ehrlich gesagt am Anfang nicht so einfach.
Und warum hast du diese unterschiedlichen Haltungsstufen auf deinem Betrieb?
Also es hat sich, muss man ehrlicherweise sagen, von den Gebäuden, die wir zur Verfügung haben, ein bisschen so angeboten, dass wir halt Gebäude hatten, wo eine Strohhaltung einfach sehr simpel umzusetzen war. Und ja, wir dann halt auch wirklich versuchsweise mal drauf eingestiegen sind, geguckt haben, funktioniert es für uns, haben wir die Vermarktung dafür. Und diese anderen Gebäude, die ich habe, wo dann, du hast sie erstens schon erwähnt, diese Spaltenböden habe, die sind auch nicht so einfach umzubauen und umzuändern und zu entwickeln in diese Haltungsrichtung. Da braucht man halt auch Genehmigungen dafür, die sind nicht einfach zu bekommen. Und deshalb halt erstmal so dieser vorsichtige, langsame Schritt in diese Richtung.
Wenn ihr, liebe Hektis, das jetzt mal genau wissen wollt, dann kann ich euch die Haltungsstufen mal jetzt hier detailliert darstellen. Also Haltungsstufe 1, das ist die, ich sag mal so, die schwächste Haltungsstufe oder die einfachste. Das ist der gesetzliche Mindeststand 0,75 Quadratmeter pro Schwein. Und beim Beschäftigungsmaterial gibt es so eine Mindestanforderung. Das heißt, die brauchen ein bisschen Stroh, ein bisschen Holz, einfache Materialien. So, Haltungsstufe 2, das ist das, was Jörn macht. Das heißt, da haben die 12,5% mehr Platz als gesetzlich. Das sind dann 0,84 Quadratmeter pro Schwein. Und es gibt mehr Beschäftigungsmaterial, also Stroh, Picksteine und auch Raufutter. Dann haben wir die Haltungsstufe 3, das ist der Frischluftstall. Da gibt es offene Stalltüren, es gibt durchlässige Wände, Kontakt zum Außenklima. Und die Schweine haben 1,3 Quadratmeter Platz pro Schweinenase. Und Haltungsstufe 4 ist Auslaufweide. Da haben sie tägliche Auslaufmöglichkeiten, haben 1,5 Quadratmeter Platz, davon einen halben Quadratmeter im Auslauf. Und bei dir sind sie dann auch auf Stroh, Jörn. Aber das ist jetzt irgendwie gesetzlich aber nicht vorgeschrieben, ne?
Da gibt es verschiedene Varianten, also auch die Kombination aus fester Fläche und Stroh gibt es. Und bei uns sind die aber durchgängig auf Stroh.
Ja. Und dann gibt es noch die Haltungsstufe 5, das ist die Bio-Verordnung, da gibt es dann die EU-Öko-Verordnung, das ist dann die höchste Haltungsstufe.
Ja, ja, das ist doch, glaube ich, mehr ganz schön als Hekti zu hören.
Ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, in Deutschland sind Haltungsstufe 1 und Haltungsstufe 2 die am meisten vermarkteten Haltungsstufen. Haltungsstufe 2 ist, glaube ich, auf Platz 1. Danach kommt Haltungsstufe 1. Ist das richtig?
Das ist richtig. Also derzeit sind wir bei über der Hälfte des Marktes, die in Haltungsstufe 2 meines Wissens nach vermarktet werden. Und wo halt der Verbraucher auch für einen relativ geringen Preisaufschlag schon meiner Meinung nach einer deutlichen Verbesserung für die Tiere herbeiführen kann. Und das hat sich über die letzten Jahre wirklich sehr erfreulich entwickelt, der Markt in diesem Segment.
Also ich begreife den Unterschied noch nicht ganz zwischen 1 und 2.
Der wesentliche Faktor auch von den Kosten her ist das Mehr an Platz, was ich den Tieren gebe. Also da mag man dann auch wieder denken, okay, ist jetzt noch nicht so viel, vermute ich, wird deine Schlussfolgerung dann auch sein können. Also sind 12% mehr Platz, die wir den Tieren geben. Aber es ist halt der wesentliche Kostenfaktor dann, der nachher auch bezahlt werden muss von dir als Verbraucher. Weil halt die Gebäude insgesamt so teuer sind. Ich brauche da mehr Gebäude für dieselbe Anzahl an Tieren, die ich halten muss. Von daher ist das so der wesentliche Benefit. Dann ja. Beschäftigungsmaterial, Licht. Und ich glaube, auch für euch als Verbraucher ist ein guter Punkt noch, dass wir eine engmaschige Kontrolle haben. Also bei uns kommt in diesem System zweimal im Jahr ein Kontrolleur in den Betrieb. Und das eine Mal dann auch ohne vorher anzurufen und Bescheid zu sagen. Der steht dann bei mir auf dem Hof, klingelt und sagt so, ich bin jetzt der Kontrolleur, ich möchte jetzt sofort deine Schweine sehen. Und das ist, denke ich, auch eine wichtige Entwicklung, die in diesem System mit dabei ist.
Ja, Haltungsstufe 2, 12,5% mehr Platz. Es ist weniger als ein Meter mal ein Meter. So, 100 Kilo haben deine Schweine. Das ist so ungefähr so viel wie ich. Ja, ist es so. Sorry. Und wenn ich mir vorstelle, auf einem Quadratmeter, ich käme mir da ganz schön eng vor. Hast du das Gefühl, dass deine Schweine da so artgerecht gehalten werden?
Auf jeden Fall. Also gerade in den Großbuchten, die wir bei uns im Betrieb haben, wo viele Tiere in einer Gruppe sind, haben die Möglichkeit, sich ihren Platz gut einzuteilen in die verschiedenen Funktionsbereiche. Und also da habe ich kein Problem mit, das jedem von euch auch gerne mal zu zeigen, zu erklären. Und ich glaube, da werdet ihr mir auch zustimmen, dass die Tiere doch eine Menge Platz haben.
Jörn, wir wissen von dir, dass du sagst, es ist okay, Tiere zu nutzen und zu essen, wenn sie anständig gehalten werden. Ich glaube, das ist ein Punkt, mit dem fast alle übereinstimmen. Nun ist ja die Frage, was Tierschützer oder Umweltverbände dazu sagen. Also nicht nur Verbraucher, sondern Menschen, die sich das Tierwohl angucken. Und da haben wir auch mit einem Experten gesprochen, das ist nämlich Patrick Müller, der ist Referent für Agrarpolitik beim BUND-Bundesverband. Und wir haben ihn gefragt, was er denn von der Schweinehaltung in Deutschland hält, wie er die bewertet.
Also die Schweinehaltung in Deutschland steht im Moment relativ schlecht da. Und zwar das in gleich dreifacher Hinsicht. Sie ist zum einen nicht gut für die Landwirtinnen und Landwirte. Die verdienen damit kaum noch Geld und arbeiten unter wirklich teilweise sehr, sehr schlechten Bedingungen. Zum anderen ist sie nicht gut für Natur und Umwelt, weil viel zu viele Tiere gehalten werden und damit viel zu viel Gülle und viel zu viele Emissionen anfallen, was erhebliche Schäden in unserem Grundwasser, aber auch in Oberflächengewässern verursacht. Und nicht zuletzt ist die aktuelle Schweinehaltung nicht gut für die Tiere selbst, weil sie eben überhaupt nicht entsprechend ihrer natürlichen Bedürfnisse gehalten werden.
Ja, was sind denn die Bedürfnisse?
Die Bedürfnisse von Schweinen sind insbesondere, dass sie ausreichend Wühlmaterial zur Verfügung haben, dass sie mit ihrer Rüsselscheibe im Erdreich wühlen können, im Stroh wühlen können, aber auch, dass sie Kontakt zur Außenwelt bekommen, dass sie frische Luft haben, dass sie nicht in Käfigen gehalten werden, was heute immer noch zeitweise passiert in sogenannten Kastenständen oder euphemistisch bezeichneten Ferkelschutzkörben. Sie werden immer noch auf Spaltenböden gehalten, über ihren eigenen Exkrementen, und das muss man sich mal vorstellen, so ein Schwein hat eine Nase, die ist feiner als die eines Hundes, und es steht dort sein Leben lang über seinen eigenen Exkrementen. Das ist indiskutabel.
Gibt es denn überhaupt Haltungsstufen, die den Schweinen jetzt wirklich gerecht werden könnten?
Ja, es gibt durchaus bessere Haltungsstufen, die das abbilden können. Im Biobereich zum Beispiel wäre das anders. Im Biobereich haben die Schweine Stroh und können darin wühlen. Im Biobereich haben die Schweine einen Auslauf und auch keinen Spaltenboden, keinen Vollspaltenboden. Und das wäre sehr, sehr viel besser und sehr viel wichtiger als die ganzen wirtschaftlichen Vorteile, die aktuelle Schweinehaltung möglicherweise mal gehabt hat, aber ja heute auch schon nicht mehr hat.
Die Interessensgemeinschaft der Schweinehalter Deutschland sagt ja, auch in den Haltungsstufen 1 und 2 geht es den Schweinen gut und man kann das Fleisch ohne schlechtes Gewissen essen. Wie sehen Sie das?
Nein, das ist nicht so. Den Schweinen geht es dort ganz eindeutig nicht gut. Und das kann man an mehreren sehr eindeutigen Indikatoren ablesen. Zum Beispiel wird diesen Schweinen in Haltungsstufe 1 und 2 fast immer der Ringelschwanz abgeschnitten, weil die Schweine so schlecht gehalten werden, ihnen so langweilig ist, sie verschiedene Entzündungen bekommen, dass sie anfangen, sich am Schwanz rumzufressen und sich gegenseitig anzufressen. Ja, und das ein ganz bestialisches Blutbad gäbe, wenn man ihn in den aktuellen Haltungsformen nicht amputieren würde. Das Problem sind aber dabei eben die Haltungsformen, und wenn man die verbessern würde, dann würde das Problem nicht bestehen.
Vielen Dank, Patrick Müller, Referent für Agrarpolitik beim BUND-Bundesverband. Jörn, was sagst du zu der Kritik?
Die Tiere, die wir halten in der Landwirtschaft, die halten wir aus einem bestimmten Grund. Das sind halt Tiere, die wir nicht zum Kuscheln halten. Das sind ist nicht Beschäftigungsmaterial für uns, damit wir unsere Zeit damit zubringen können, wie mit einem Hund oder mit einer Katze, sondern es sind Tiere, die gehalten werden, um als Nahrungsmittel letztendlich dann nachher irgendwann dienen zu können. Und selbstverständlich ist es so, dass halt diese Tiere dann auch bestmöglich gehalten werden müssen in dem Lebenszeitraum, in dem sie uns anvertraut sind. Keine Frage. Und da hat sich ja auch die letzten Jahre immer sehr, sehr viel auch weiterentwickelt und immer nach den neuesten Erkenntnissen dann halt auch nochmal bei uns in den Stallungen was geändert. Aber es ist halt letztendlich eine Tierhaltung, die dazu dient, uns alle satt zu machen und damit wir dann am Wochenende auch ein Stück Fleisch auf den Grill legen können. Und meiner Meinung nach müssen wir dann dieses Stück Fleisch und das Tier, was dazu geführt hat, mit Respekt behandeln, keine Frage. Und ich meine, dass die Tierhaltung, die wir haben, auch die Tiere, die wir auf Spaltenboden halten, dass die in einer akkuraten, in einer guten Art und Weise gehalten werden. Und sicherlich kann es da immer noch mal Weiterentwicklung geben und einen Schritt nach oben geben. Und es ist ja auch so, dass wir den Verbrauchern ein Angebot machen. Es gibt ja bei uns in den Supermarktregalen alle Haltungsformen jeden Tag zu kaufen. Und die Verteilung der verschiedenen Haltungsformen, die prozentuale Verteilung, haben wir eben schon gehört. Es ist letztendlich dann auch eine Preisfrage, weil diese teurere Haltungsform muss letztendlich dann auch vom Konsumenten, von euch als Verbrauchern irgendwann bezahlt werden.
Ja, das ist ja so diese Widersprüchlichkeit, auf die ich vorhin schon hingewiesen habe. Es gibt ja auch Untersuchungen darüber, dass Menschen, wenn sie ein Foto sehen von einem Schwein, das auf Stroh steht, dass sie dann sagen, ja, dem geht's gut. Wenn sie ein Schwein sehen, von dem das auf dem Spaltenboden steht, sagen, dem geht's schlecht. Das heißt, der Verbraucher nimmt das wahr und der Verbraucher, glaube ich, der würde sofort sagen, ich will, dass es den Schweinen gut geht, ich will, dass es ihnen besser geht. Und trotzdem kaufen wir das billigere Fleisch und ignorieren das ein bisschen. Ich kriege das nicht so richtig zusammen.
Ne? Ich wollte an dieser Stelle dich mal fragen, weißt du, was die positiven Vorteile von einem Spaltenboden sind? Also was stellst du dir darunter vor?
Ich nehme an, es ist einfacher zu reinigen. Ich nehme an, es ist ein bisschen effizienter, weil wenn ich Massentierhaltung richtig verstanden habe, geht es darum, effizienter zu arbeiten, günstiger zu produzieren und im Zweifelsfalle vielleicht auch noch ein bisschen nachhaltiger, umweltbewusster, das als Nebeneffekt. Aber eigentlich geht es darum, und das kann ich den Landwirten gar nicht übel nehmen, es geht darum, günstig zu produzieren, weil wir Verbraucher wollen günstiges Fleisch. Also ja, ich würde sagen, es ist einfach effizienter, oder?
Und es geht auch gerade darum, dass das Tier nicht auf Urin und Kot steht, ne, sondern dass es direkt runterfällt. Und er sprach ja auch das Thema Gülle an und meinte ja, dadurch, dass wir so viele Tiere halten, haben wir auch ein Gülleproblem. Aber jeder Betrieb muss ja nachweisen können, wohin die Nährstoffe gehen. Also ihr mit der Tierzahl müsst zeigen, auf diesen Flächen bringen wir unsere Gülle aus. Das müssen nicht die eigenen Flächen sein. Also er muss jetzt nicht so viele Hektar haben, dass er so viele Tiere halten kann. Wir zum Beispiel als vielloser Betrieb sind auch auf Gülle angewiesen. Ne? Wir arbeiten ja auch im Kreislauf. Das heißt, also ja, dass dieses Gülle-Problem an dieser Stelle kann ich nicht ganz gut nachvollziehen. Ja.
Das wäre auch ein Punkt gewesen, den ich an den Aussagen auf jeden Fall kritisieren möchte, weil gerade jetzt in der jetzigen Situation merken wir, wie wichtig die Tierhaltung und die Nährstoffkreisläufe hier vor Ort sind, wo Mineraldünger, wo Energie so teuer geworden ist. Mineraldünger ist im Wesentlichen halt auch mit Energie gemacht. Energie ist ein wesentlicher Bestandteil der Produktion von Mineraldünger, von Stickstoff. Und wir haben das Glück in Niedersachsen, dass wir noch eine Menge Tierhaltung haben und unseren Dünger letztendlich selber hier erzeugen können, hier produzieren können. Und das ist ein Riesenfund für uns als Landwirtschaft, hier diese Nährstoffkreisläufe zu haben.
Und die Gülle geht ja auch in die Biogasanlage.
Ja, und manchmal geht es ja auch ins Grundwasser. Also, aber das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen.
Hast du damit schon auf
Nitratbelastung. Das ist jetzt ein anderes Thema, darüber haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon mal geredet. Patrick Müller hat ja auch gesagt, dass den Schweinen in den unteren Haltungsstufen die Ringelschwänze abgeschnitten werden, weil die sich sonst gegenseitig die Schwänze abfressen. Müsst ihr das auch machen?
Das ist richtig. In Haltungsstufe 2 machen wir es. Es gibt auch Berufskollegen, die haben es ausprobiert und auch erfolgreich gemacht, die Schwänze dran zu lassen. In der Haltungsstufe 4 haben wir über ein Jahr haben wir es mal gemacht. Jetzt ist das Programm leider eingestellt worden. In Niedersachsen gab es eine Förderung dafür, dass wir die Ringelschwänze dran lassen. Und leider ist dieses Programm nicht fortgeführt worden. Wir haben die Ringelschwänze in dieser Haltungsstufe 4 jetzt immer noch dran. Aber ich kann dir sagen, auch das läuft nicht immer 100% problemlos. Also es ist nach wie vor auch mit mit viel Platz, mit viel Stroh, mit viel Beschäftigungsmaterial eine Herausforderung, die Ringeschwänze dran zu lassen. Da müssen wir halt noch wirklich dran arbeiten als Landwirtschaft, dass wir dann noch weiter vorankommen.
Aber das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass es den Tieren eben nicht hundertprozentig gut geht.
Also ich würde das gar nicht mal so definieren, wie du es gerade gesagt hast. Ringeschwanz ist die der Garant dafür, dass es den Tieren die Definition für eine gute Tierhaltung, weil die Faktoren wirklich vielseitig sind. Es kann einfach ein Wetterumschwung sein. Du hast oft mal gerade im Herbst oder im Frühjahr große Tag-Nacht-Differenzen oder du hast eine Futterumstellung oder du hast oft mal Wasser, was nicht in Ordnung ist. Und das kann dann schon dazu führen, auch in der Strohhaltung bei uns haben wir das schon gehabt, dass die Tiere sich dann halt an ihren Schwänzen kauen und sich gegenseitig verletzen. Und meiner Meinung nach halt ein Punkt, der noch bisher von uns zu wenig beachtet wurde, ist die Genetik. Also auch genau wie bei Hunden oder bei Katzen hat man unterschiedliche Genetiken mit unterschiedlichen Verhaltensmustern. Und das gibt's bei Schweinen auch. Und da muss man, glaube ich, noch viel mehr forschen und viel mehr testen, um da auf den richtigen Weg zu sein, die Schwänze dran lassen zu können. Okay. Und jede Haltungsstufe, jede Haltungsform hat halt auch so seine Probleme, seine Herausforderungen, muss man wirklich sagen. Also die Haltungsform, die wir haben mit Stroh, mit Auslauf, mit Außenklima, hat durchaus auch Herausforderungen, die Nachteile sein können im Verhältnis zu einem vollklimatisierten Stall, wo ich die Temperatur regeln kann, wo ich den Tieren dann halt auch im Sommer eine Kühlung bereiten kann, wo ich dann im Winter heizen kann. Das müssen sich in der Strohhaltung dann die Tiere teilweise ein bisschen selber organisieren, dass sie sich dann etwas mehr in Stroh einkuscheln oder halt dann die Nase nicht nach draußen stecken in den Auslauf, wenn es dann da sehr kalt ist. Da kann ich dann als Tierhalter im vollklimatisierten Stall eher regulierend selber eingreifen.
Nimm uns doch nochmal mit in deinen Stall, weil ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie das da aussieht. Ich war schon in einem Kuhstall und weiß, wie die Kühe da stehen und meistens, ehrlich gesagt, liegen. Wie sieht es bei dir aus, wenn man da reinkommt? Also versuch das mal zu beschreiben.
Ja, also die Ställe, gerade Schweinemastställe, die sind recht unterschiedlich. Also bei uns im Betrieb, da ist es so, dass wir auch durch den Umbau, den wir gemacht haben, auf diese höhere Haltungsstufe, viele Buchtentrennwände, Wände in einem Abteil, in einem Raum rausgenommen haben und dass die Tiere bei uns in einer relativ großen Gruppe gemeinsam rumlaufen können. Also wir haben Gruppengrößen, die so um die 50 bis 80 Tiere sind. Das ist dann eine Gang, eine Gruppe in einer Bucht und in dieser Bucht, da haben die dann halt verschiedene Bereiche, denen sie die Schweine sich dann oft selber einteilen. Da ist dann der Kotbereich, die Toilette, da ist dann der Futterbereich, wo ich den Tieren über eine Automatik, das ist eine Flüssigfütterung bei uns, die Tiere, die werden in der Regel dann halt mit einem Brei gefüttert, automatisch, wo dann dieser Futterbereich ist, dann gibt es einen Bereich, da ist die Tränke und dann einen großen Liegebereich und Beschäftigungsmaterial für die Tiere. Und dann die Lüftung, die Luftzufuhr in diesen Stellen wird in der Regel durch einen Computer organisiert und gemanagt. Dann ist eine Heizung in dem Stall drin, um dann halt die Temperatur immer in einem voreingestellten Segment dann zu halten. Mhm. Und das sind so die Haltungsstufe 2 Ställe im Wesentlichen.
Nehmen wir mal an, ich könnte direkt Schweinefleisch von deinem Hof kaufen. Wie gut wäre mein Gewissen? Wie gut könnte ich nachts schlafen, wenn ich von dir Fleisch kaufe?
Gut, schlafen kannst du immer. Aber die Frage von meiner Seite an dich als Verbraucher ist dann zunächst einmal, worum geht's dir in diesem Moment? Geht's dir rein um das Wohlergehen der Tiere, um die Haltungsform, dass es den Tieren gut geht? Oder geht es dir auch um andere Dinge, beispielsweise um Klimaschutz, um Effizienz? Klimaschutz hängt oft mit Effizienz zusammen. Und das sind oft, wenn wir uns die Landwirtschaft anschauen, Dinge, die nicht unbedingt immer 1:1 auf derselben Linie sind, sondern wo es dann unter Umständen auch Widersprüche gibt, für die man sich dann entscheiden muss. Das Tier, was ich langsam mäste, was ich dann mehr auf Tierwohl ausgerichtet halte, hat unter Umständen eine sehr viel schlechtere Klimabilanz als ein Tier, was eine sehr intensive und effiziente Mast hat oder wo ich einen Saunhalter habe, der unter Umständen eine Saunlinie hat, die sehr, sehr viel Ferkel auf einmal gebären können. Mhm. Diese Sau, die hat eine sehr viel bessere Klimabilanz als eine, die nach alter Genetik nur sehr wenig Ferkel hat.
Aber mich würde mal interessieren, warum du eigentlich nicht in Haltungsstufe 1 deine Tiere hältst? Das machen ja einige Kollegen, ne? Warum du nicht?
Das ist richtig. Also wir sind von Anfang an bei der Initiative Tierwohl, als sie vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde, sind wir mit dabei gewesen. Und man muss auch sagen, damals zu dem Zeitpunkt, als das Angebot gekommen ist von Seiten des Handels, waren doppelt so viele Landwirte bereit, am System teilzunehmen, als Geld vorhanden war und Plätze vorhanden waren für diese Haltungsstufe 2. Dann hat sich das ja so wirklich toll entwickelt im Handel, im Verbrauch. Also wir sind damals darauf eingestiegen, weil es halt auch einen gewissen Preisaufschlag gab für uns. Diese Dinge, die wir den Tieren mehr geben an Komfort, an Platz, an Beschäftigungsmaterial, da gab es ein Angebot vom Handel, uns das zu bezahlen und zu vergüten. Also ein wesentlicher Teil dieses Geldes also fließt somit dann auch den Schweinen zugute, nicht mir als Landwirt direkt. Und es war relativ einfach damals auch Umbaumaßnahmen in diesem Maße im Stall dann auch durchzuführen.
Und wie erkennst du, dass es deinen Tieren gut geht?
Also gut geht es den Tieren im Wesentlichen. Das ist das Erste, was man sieht, wenn sie gesund sind. Wenn sie gut fressen, gut saufen, gut trinken und wenn sie keine Krankheiten haben. Und da ist halt auch dieser Punkt, den du erst mit den Spalten, mit dem Beschreiben der Spaltenböden angesprochen hast. Es ist halt auch eine relativ hygienische Tierhaltung. Also wir können die Ställe können wir gut reinigen, können wir gut sauber halten, desinfizieren. Nach jedem Durchgang wird desinfiziert. Wir wollen ja halt auch die Tiere möglichst mit wenig Einsatz von beispielsweise Medikamenten halten. Das ist ja auch ein Kritikpunkt zu Recht, der an uns als Landwirtschaft herangetragen wurde, da halt weiter zu reduzieren, den Medikamenteneinsatz in der Tierhaltung insgesamt. Wir müssen Tiere behandeln, wenn sie mal krank sind. Und mit dieser Haltungsform gelingt uns das eigentlich recht gut, diese Medikamenteneinsätze niedrig zu halten. Also ich merke es halt, wenn die Tiere gut fressen. Wenn es uns gut geht, dann haben wir auch einen gesunden Appetit. Sie bewegen sich, sie springen auf. Wenn du in den Stall reinkommst, dann halten alle die Köpfe hoch und schlackern mit den Ohren. Und das ist dann meistens so ein Zeichen, wenn du in so einen Stall reingehst, dann geht es allen gut.
Mhm. Was würdest du eigentlich zu so einer Aussage sagen, wenn Verbraucher so sagen, ja, würde es nicht so schlechte Haltungsstufen geben, dann hätte ich ja gar nicht erst die Chance, das zu kaufen. Also das Problem liegt ja eigentlich bei dem Halter und nicht bei mir als Käufer oder Käuferin.
Ja, also es ist, wir können auch als Landwirtschaft nicht nur den schwarzen Peter dem Verbraucher zuschieben. Also das ist auch von unserer Seite zu kurz gesprungen. Ich glaube, wir waren da in den letzten Jahren schon gemeinsam als Gesellschaft auf einem guten Weg. Wir haben ja Diskussionsforen gehabt, wo auch Naturschutz- und Tierschutzverbände mit dabei gesessen haben. Die sogenannte Borchardt-Kommission, die hat über viele Jahre ein tolles Konzept meiner Meinung nach erarbeitet. Was allerdings jetzt doch sehr in Frage gestellt ist, weil wir gemerkt haben, die Finanzierung steht auf wackeligen Füßen auf Bundesebene. Und wo ich auch, muss ich sagen, als Landwirt doch sehr enttäuscht bin. Wir haben uns da über viele Jahre eingebracht und ein Angebot gemacht. Und jetzt, wo es ums Bezahlen geht, da macht der Staat, macht sich die Gesellschaft dann einen schlanken Fuß und auf mal ist sie nicht mehr dabei. Also viele Betriebe, auch bei uns in Niedersachsen, die waren im letzten Herbst doch sehr enttäuscht, als auf einmal eine Bundesförderung, die schon zugesagt war, eingestellt wurde. Mhm. Und da brauchen wir, gerade wenn wir in Ställe investieren, du weißt, Maja, wie lange solche Gebäude nachher bezahlt werden müssen, wenn dann halt solche Gelder auf mal nicht mehr zur Verfügung stehen und die Rechnung nicht mehr aufgeht, die wir gemacht haben.
Mhm. Ich höre da jetzt gerade schon so ein bisschen den Politiker raus, Jörn. Deswegen würde mich mal interessieren, welche Rolle können denn die einzelnen Akteure spielen? Also ich finde...
Vielleicht müssen wir die definieren, die Akteure. Naja, also das,
wen gibt's denn da?
Die Aussage gerade eben von meiner Verbraucherin oder von dem Verbraucher, da finde ich, wäre eigentlich die viel bessere Sicht darauf, dass die Verantwortung verteilt werden muss. Einmal hat die Politik einen Hebel, weil sie macht die Gesetze und die Regeln für unsere Schweinehaltung und oftmals auch für Deutschland noch mal schärfer als gesamt für die EU. Dann der Handel, der es kauft für einen gewissen Preis und das Sortiment bestimmt. Dann der Landwirt, der es natürlich produziert. Und am Ende der Verbraucher, der es auch irgendwie kaufen muss. Und ich verstehe jetzt bei dieser Thematik, da geht es nicht nur um ein paar Euro mehr, sondern wenn wir aus Haltungsstufe 4 oder 5 kaufen, dann ist das Kilogramm Fleisch 2 bis 3 Mal so teuer. Mhm. Ne? Und das muss man sich auch erstmal leisten können. Und ich sag auch immer, dass so günstige Lebensmittel auch irgendwo eine Sozialleistung sind. Also ich denke da an Altersheime, ich denke da an Krankenhäuser. Da würde sich das Essen ja auch stark verändern.
Ja,
und all das spielt irgendwie zusammen.
Absolut. Ich persönlich bin da bei einer großen Verantwortung für uns Verbraucher, ehrlich gesagt. Denn ich kann den Landwirten keinen Vorwurf daraus machen, dass sie unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen das Beste rausholen wollen, im Sinne von, sie wollen am effizientesten arbeiten und, sprechen wir es aus, Geld verdienen.
Ja, sie können ja nicht in einen Markt investieren, den es nicht gibt.
Natürlich. Ich finde, wenn ich als Verbraucher sage, ich will halt für 3 Euro das Kilo meinen Schweinenacken kaufen, um es zu grillen, tonnenweise Mai zu Himmelfahrt und das als selbstverständlich nehme, dann kann ich auf der anderen Seite nicht verlangen, dass Jörn seine Tiere alle auf Stroh stehen lässt. Das funktioniert nicht. Und ich finde, diese Diskrepanz kriegt für mich nicht auf, dass so viele Verbraucher sagen, ja, aber wir wollen, dass den Tieren gut geht. Und auf der anderen Seite, ja, aber wir wollen nicht so viel dafür bezahlen. Also das ist für mich reine Marktwirtschaft. Und dann frage ich mich, an welcher Stellschraube sollte man denn als erstes da drehen? Jörn, Frage an dich. Sollte man die Verbraucher daran gewöhnen, dass Fleisch eben kein alltägliches Lebensmittel mehr ist, sondern ein Luxusgut, was teuer ist, wenn man Tierschutz ernst nimmt? Oder sollte die Politik eingreifen? Sollte die Politik, was weiß ich, irgendwie so Fleisch subventionieren oder mit härteren Regeln für den Tierschutz sorgen? Muss man bei den Lebensmitteleinzelhändlern irgendwie ansetzen? Was wäre deine Lösung?
Zunächst einmal fühle ich mich auch selbst oft sehr unwohl dabei, wenn mir irgendwelche Dinge vorgeschrieben werden. Und irgendjemand sagt so, ich weiß es besser als du und so möchte ich, dass du lebst und dich ernährst. Und ich würde dir da auch widersprechen wollen, wenn du sagst, Fleisch, tierische Lebensmittel müssen teurer werden und so ein bisschen zum Luxusgut werden. Das würde ich auch nicht fair finden für unsere Gesellschaft insgesamt. Also von daher fand ich, war dieser Weg, den wir da gemeinsam erarbeitet hatten, den fand ich wirklich gut. Und der hängt ja zunächst einmal auch damit zusammen, dass ich das für dich als Verbraucher erstmal auch kenntlich mache, was dahinter steckt, hinter der Produktion des Stück Fleisches, was du dir auf den Grill legst. Das, denke ich mal, ist der erste Schritt. Du als Verbraucher musst es erkennen können. Und dann halt auch, in meinen Augen ist es wichtig. Das ist
heutzutage, ehrlicherweise, finde ich noch nicht genügend. Ne? Also du, wenn du ein Produkt kaufst, die Qualität ist daran nicht erkennbar, welches Tier wohl dahinter stand.
Richtig.
Es sei denn, man sucht auch richtig danach, dann würdest du vielleicht schon eine Haltungsform finden. Aber ich glaube, dass es aktuell noch irreführend ist mit...
Es gibt jede Menge Siegel und viel Kleingedrucktes und von daher war so diese relativ einfache Segmentierung auch für uns als Landwirte gut. Und dann ist in meinen Augen auch wichtig, die Herkunft zu definieren der Produkte, wo sie herkommen. Denn das, was ich mir auf keinen Fall wünsche, also ich kann da schon durchaus als Landwirt auch mit klarkommen, muss ich mit klarkommen, wenn du dich entscheidest, weniger Fleisch zu essen, die Verbraucher sich entscheiden, weniger Fleisch zu essen. Aktuell, Maja, die ganz neuen Zahlen, die zeigen übrigens ja, dass sogar etwas mehr Fleisch wieder gegessen wird. In diesem Jahr gab es jetzt eine neue Erfassung. Und das ist auch etwas, was uns überrascht. Aber ich denke, das, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass die Produktion verlagert wird. Dass wir das Schnitzel, was du dir dann kaufst, irgendwo anders produziert wird, unter Voraussetzungen, die keiner mehr kontrollieren kann und nachvollziehen kann. Ich wünsche mir halt, dass das, was wir hier auf dem Tisch haben, auch möglichst bei uns hier vor Ort mit unseren Gesetzen, mit unseren Voraussetzungen und Kontrollen dann produziert wird. Und es ist auch so, und das spiegelt schon so ein bisschen diese Verlagerung ins Ausland wider, dass wir nur noch 75% der Ferkel, die wir mästen, hier bei uns in Deutschland großziehen. Und 25% der Ferkel, die werden mittlerweile aus Dänemark oder hauptsächlich Holland importiert nach Deutschland. Und das ist dann halt auch so ein Beginn einer Verlagerung, die ich mir nicht wünsche.
Wie schaust du denn auf die Zukunft, vor allem wenn du auf die Haltung schaust?
Also ich glaube, unsere Stärke in Deutschland ist halt wirklich, dass wir ein bisschen angefangen haben, uns breiter aufzustellen. Dass wir und da sind die Spanier als ein Beispiel oder ich glaube auch viele osteuropäische Mitgliedstaaten noch nicht so weit, die Skandinavier schon in Teilen weiter als wir, dass wir halt diese Tierwohl- und Weiterentwicklungsdiskussionen haben. Und das ist, meine ich, durchaus ein Markt, ein Segment, was sich vielleicht entwickeln wird und was wir bedienen sollten als Landwirtschaft und da dann halt auch Geld verdienen mit diesen Dingen, wenn wir sie dann anbieten. Und ich meine, wir müssen uns breit aufstellen, gucken, was ihr als Verbraucher gerne haben wollt und dann in der Lage sein, das zu liefern.
Und wenn du jetzt an uns Verbraucher denkst, welchen Auftrag würdest du uns erteilen?
Ich würde mir schon wünschen, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch ein bisschen mit den Dingen auseinanderzusetzen, die hinter dem Essen stecken. Und jetzt zu verlangen, gerade so in den heutigen Zeiten, wo bei allen vielleicht das Geld etwas knapper geworden ist, dass ihr mehr Geld auf den Tisch legt, wird sicherlich eine schwierige Diskussion sein. Aber ich würde mir da auch ein bisschen mehr Gradlinigkeit wünschen, dass das, was ihr als Verbraucher sagt, auch so nachher sich im Einkaufskorb wiederfindet. Mhm. Und da sehen wir leider oft, dass es da anscheinend zwei Menschen in einem gibt. Der eine, der es sagt, und der andere, der es tut.
Kuhlage, was wünschst du dir vom Schweinebauern?
Was wünsche ich mir von Jörn? Ich würde mir natürlich, weil ich Schweine sehr süß finde, würde ich mir wünschen, dass noch mehr von seinen Schweinen auf Stroh leben können. Und gleichzeitig bin ich ja kein Idealist, oder ich bin ja keiner, der so blauäugig durch die Welt läuft. Ich habe erkannt, dass es auf allen Seiten, auf allen Haltungsformen Vor- und Nachteile gibt und dass man Zugeständnisse machen muss an das Ergebnis. Ich hoffe, dass sich alle und dass sich Jörn an die Regeln hält. Und ich glaube, die Regeln in Deutschland sind gut. So.
Das lasse ich hier so stehen. Das hält jetzt so nach, Kuhlage.
Ja, was ist so? Da sind wir schon. Jörn, vielen Dank an dieser Stelle mal. Es war sehr angenehm, mit dir zu reden, auch wenn es irgendwie zwischendurch auch mal ein bisschen unangenehm war für dich, weil wir natürlich kritisch nachfragen. Aber toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, hat total viel Spaß gemacht.
Maja, was ist so dein Fazit von dieser Podcast-Folge? Massentierhaltung, dürfen wir das Wort noch verwenden?
Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich hoffe, wenn man sich etwas unter Massentierhaltung vorstellt, dass man nicht nur die gruseligen, dunklen Bilder sieht, sondern ich glaube, jeder dürfte bei Jörn in den Stall schauen und viele andere Landwirte würden sich auch freuen, wenn man vorbeikommt. Und da stehen nun mal viele Tiere. Und ich denke mir auch so, es haben sich alle Bereiche, es gibt keinen Tante-Emma-Laden mehr. Aber wieso sollte das an der Landwirtschaft vorbeigehen? Also, dass da alles klein und hutzelig bleibt. Auch wir müssten größer werden. Was nehme ich mit? Dass das Thema komplex ist. Dass man, wie du auch schon sagst, auf viele Aspekte gucken muss. Auf die Wirtschaftlichkeit, auf die Nachhaltigkeit, auf den Klimaschutz. Und dass jeder, der einkaufen geht, darauf einen Einfluss hat. Und nur so, genau, kann sich die Landwirtschaft auch in die Richtung verändern, wie wir das alle haben wollen.
Ja, dem habe ich kaum noch was hinzuzufügen. So ist das in so einer Gesellschaft, in der wir leben. Wir müssen uns zusammensetzen und einen Weg finden.
Aber ich sehe auch eine absolute Freiheit darin, dass es jeder für sich selbst entscheiden kann. Ja. In dieser Varietät, die wir da draußen haben, von Haltungsstufe 1 bis Haltungsstufe 5.
Richtig, aber wir tragen auch eine Verantwortung für die Tiere. Also die können sich ja nicht beschweren. So, das ist ja auch noch so ein Ding. Also da müssen wir auch ein bisschen darauf achten. Es ist ein komplexes Thema. Ich bin mir aber ziemlich sicher.
Irgendwie sind wir uns auch einig, oder?
Wir wollen, dass es den Tieren gut geht und dass wir satt werden.
Genau.
Ja.
Und dass es den Landwirten auch gut geht.
Und es soll allen gut gehen. Das ist irgendwie das Fazit dieses Podcasts. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben es nicht allen recht gemacht und Tierschützer werden möglicherweise nicht ganz zufrieden sein. Landwirte werden vielleicht auch nicht ganz zufrieden sein, aber so ist es nun mal.
Und ihr könnt uns schreiben an 63hektar@ndr.de, falls ihr dazu noch Äußerungen habt. Ich glaube, Kuhlage und ich sind total bereit, auch in den nächsten Folgen nochmal eure Meinung vorzulesen.
Ja, sagt uns doch gerne mal, wie viel wärt ihr bereit, mehr auszugeben, wenn ihr genau wüsstet, dann geht es den Tieren noch ein bisschen besser. Wärt ihr dazu bereit? Habt ihr euch selber schon mal dabei ertappt, dass ihr sagt, ja, ich will, dass es den Tieren gut geht, aber ach, ist mir doch ein bisschen zu teuer jetzt.
Oder Landwirte, die aktuell Schweine halten. Was fehlt euch, damit ihr noch in der Haltungsstufe weiter hochrutschen könnt? Schreibt es uns.
63hektar@ndr.de. Haben wir Post bekommen und zur letzten Folge?
Hack die Post.
Ja, und wir haben Post bekommen zu unserer letzten Folge. Da haben wir über Frauen in der Landwirtschaft gesprochen.
Ja, und vor allem, warum Frauen so wenig Chef sind in der Landwirtschaft.
Hier schreibt jemand, ich bin eben an einer Stelle hängen geblieben. Maja sagt mehrfach, dass sie die Situation von Frauen in der Landwirtschaft nicht zu schlecht darstellen möchte, um nicht in eine Opferrolle zu geraten. Ich bin selber gelernte Landwirtin in einer Vollzeitanstellung und kenne die Missstände. Und gerade weil im Podcast viele der bestehenden Ungleichheiten klar benannt wurden, hat diese Einordnung irritiert. Es wirkte fast so, als müsse man sich dafür rechtfertigen, Missstände deutlich zu machen. Ja, also ich kann zu mir sagen, vielleicht bist du irritiert, weil ich das dadurch vielleicht so ein bisschen abschwäche. Ich persönlich, meine Art ist es einfach, dass ich ungern in der Opferrolle bin und das auch vielleicht so ein Balanceakt war. Weil, wenn du mich fragst, fühlst du dich in der Männerrunde unter Landwirten ernst genommen, würden, glaube ich, die meisten Frauen, die da sitzen, sagen, ja, absolut, total. Man freut sich, dass ich da bin. Aber gleichzeitig spiegelt das vielleicht nicht deren Gehalt wider, deren Position auf dem Hof oder die Anerkennung, die da irgendwie dranhängt, gehaltsmäßig oder auch vertragsmäßig. Das heißt, auf der einen Seite ist es ein ganz lautes Ja und auf der anderen Seite vielleicht doch irgendwie ein Nein. Und das war irgendwie schwierig für mich, so ein bisschen zu kommunizieren. Und ja, ich habe Schwierigkeiten damit, ja, so ein bisschen zu jammern. Das mag ich nicht.
Ja, das ich weiß, das wollen wir alle nicht. Das haben wir nicht gelernt. Aber am Ende geht es nur darum, wenn wir wissen, dass 10% der Höfe von Frauen geleitet werden. Nur 10%. Dann geht es auch einfach ein bisschen um Symbolik. Irgendwie so, Frauen sind wichtig schon jetzt auf den Höfen. Aber dann sollen es irgendwann mal 20-30, im Idealfall 50% sein. Damit andere Frauen, junge Mädchen, die sagen, ich gehe in die Landwirtschaft, dass die sagen, ich will auch irgendwann mal Chef sein. So, darum geht's.
Ja.
Wow. Was für eine spannende Folge. Ich würde diesen Podcast selber dreimal hintereinander hören, wenn ich ihr wärt, aber vielleicht macht ihr es nur zweimal und hört euch stattdessen noch einen ganz anderen Podcast an, den ich euch an dieser Stelle so hinten raus auch nochmal schnell bewerben will. Es ist ein großartiges Thema, etwas, was ich sage mal, ihr jetzt aber nicht bei einem Glas Prosecco nebenbei so hören könnt, weil da geht's wirklich ans Eingemachte. Ich mag Menschen, die was zu erzählen haben. Menschen, die auch von ihren Brüchen erzählen. Und genau darum geht's in dem Podcast Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Und da geht's so darum, wie uns Schicksalsschläge, wie uns besondere Ereignisse in unserem Leben beeinflussen, unser Leben auf den Kopf stellen, manchmal zu anderen Menschen machen und manchmal unseren Lebensweg in eine völlig andere Richtung lenken. Das ist wirklich faszinierend. Da gibt's alle zwei Wochen Menschen, die wirklich manchmal von einem Moment auf den anderen erfahren mussten, was es heißt, einen Schicksalsschlag hinzunehmen. Das ist teilweise inspirierend, teilweise erschütternd, hochemotional. Und am Ende geht's immer auch darum, dass man mit Mut und Optimismus durch solche Krisen durchkommt. Also hört's euch an. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben, gibt es ab sofort in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören.
Wir schauen mit Mut und Optimismus auf die nächste Folge. Cooler Gast, hat mich sehr gefreut.
Hat mich auch sehr gefreut. War eine schweinegute Folge, finde ich.
Bis zum nächsten Mal.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Moritz.